Voices for the Networked Society, the podcast of the Weizenbaum Institute.
Herzlich willkommen zur Podcast-Serie des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft. Ich bin Anna Burgenio und studentische Hilfskraft in der Forschungsgruppe 5 mit dem Forschungsschwerpunkt Datenbasierte Geschäftsmodellinnovationen. Heute leite ich euch durch den Podcast mit dem Titel Utrecht Data School. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einem niederländischen Projekt, das an der Schnittstelle von Forschung, Bildung und Praxis operiert, der Utrecht Data School. Dafür habe ich mich mit Dr. Mirko Schäfer unterhalten, dem Mitbegründer und Projektleiter der Utrecht Data School. Dr. Schäfer selbst hat Theater, Film, Medien und Kommunikation in Wien und digitale Kultur in Utrecht studiert. Zudem forscht er im Bereich der digitalisierten Gesellschaft. Als Mitbegründer und Projektleiter der Utrecht Data School würde ich gerne von Ihnen zum Einstieg wissen, was ist eine Datenschule?
Eine Datenschule ist bei uns der Name für unsere Plattform, in der wir als Utrecht Data School Studentinnen die Möglichkeit geben, um mehr zu lernen über Digital Methods und Datenanalyse. In den Geisteswissenschaften ist die Verwendung von digitalen Methoden oder Datenanalyse nicht ganz so weit verbreitet, wie man das vielleicht möchte oder wie sich dafür derzeit Möglichkeiten anbieten. Daher haben wir einen Kurs entwickelt, der wirklich auf einem einfachen Einstiegsniveau Studentinnen die Möglichkeit gibt, um mehr zu lernen über den Umgang mit Excel, der statistischen Programmiersprache R, arbeiten mit sogenannten Jupyter Notebooks und Scripts in Python, um Medienwissenschaft anders zu betreiben.
Die Utrecht Data School ist ein interdisziplinäres und praxisorientiertes Projekt. In dem Curriculum der Utrecht Data School ist zudem vorgesehen, dass Studierende neben dem Theoriebezug auch einen großen Praxisbezug haben. Meine Frage hierzu ist, wie sieht der Praxisbezug genau aus und was ist der Mehrwert, der aus einer Zusammenarbeit mit externen Partnern entsteht?
Na, da muss ich ein bisschen ausholen, um das besser zu beschreiben. Also einerseits haben wir den Anspruch, um den Studentinnen beizubringen, wie man Daten analysiert, wie sie Daten sammeln können, wie sie den Prozess der Datafizierung auch wirklich implementieren können in den Forschungsprozess. Darüber hinaus wollen wir auch, dass unsere Studenten mehr lernen über die diskursiven Aspekte der Datafizierung. Also Daten sind nicht nur die Informationen, die man in einem Spreadsheet sammeln und analysieren kann. Daten haben auch eine diskursive Dimension. Wir sehen das im populären Diskurs, wo über die Big Data gesprochen wird, über Algorithmen, über Artificial Intelligence. Und wir wollen unseren Unterricht verwenden, um auf der einen Seite wirklich den Praxisbezug, das heißt die Arbeiten mit Daten und die Fähigkeit der Datenanalyse zu entwickeln, andererseits eben auch das analytische Element aus einer kulturkritischen Perspektive heraus, um zu schauen, inwiefern verändert das unsere Gesellschaft. Und das kann man natürlich im Klassenzimmer machen, aber das ist natürlich weniger spannend. Wir wollen, dass die Studentinnen das wirklich in den gesellschaftlichen Sektoren, wo sich dieser Wandel auch vollzieht, mitmachen können. Der andere Grund war, dass als wir die Utrecht Data School gegründet haben, die Universität Utrecht eigentlich in einer Budgetkrise verkehrte und der Meinung war, dass man keine neuen Kurse anbieten kann, sondern aus Sparmaßnahmen eigentlich weniger Kurse anbieten sollte. Daraufhin haben wir unseren Kurs dadurch finanziert, dass wir externe Parteien gefragt haben, ob wir ihnen helfen können mit Datenproblemen, mit Datenanalyse oder dem Nachdenken darüber, wie Datafizierung die Organisation selber verändern würde.
Haben Sie vielleicht hierzu ein Beispiel, wo Studentinnen mit externen Partnern zusammengearbeitet haben?
Ja, also das war bei uns, meine Studenten arbeiten eigentlich die ganze Zeit mit externen Partnern zusammen. Das ist bei uns wirklich fester Bestandteil der Forschung und des Unterrichts. Und die Beispiele sind weitreichend. Das sind sehr oft öffentliche Verwaltungen, Kommunen. Das hat damit zu tun, dass unsere zentrale Forschungsfrage ist, wie verändert Datafizierung Bürgerschaft und Demokratie? Also schauen wir uns das an in Institutionen, die wirklich gestalterisch wirken auf Bürgerschaft und Demokratie, wie zum Beispiel Kommunen, aber auch öffentlich-rechtliche Medien, Organisationen, die mit dem öffentlichen Raum zu tun haben und so fort. Um ein Beispiel zu nennen, wir haben mit der Gemeinde Gouda zusammengearbeitet. Gouda in Deutschland bekannt wegen dem Käse, in den Niederlanden auch bekannt wegen einem großen Einbruchsproblem, das sie dort haben. Es gibt dort viel mehr Häufigkeiten von Wohnungseinbrüchen als in anderen Kommunen der Niederlande. Und wir haben mit der Gemeinde Gouda zusammengearbeitet, um zu untersuchen, inwiefern Daten über die Umwelt und dann die Umwelt und das Umfeld von Bezirken vielleicht korreliert mit Einbrüchen. Also wir haben uns angeschaut, gibt es WhatsApp-Gruppen in den Nachbarschaften, die auffällige Aktivitäten registrieren? Gibt es bestimmte Merkmale der Begrünung des Baumbestandes in den Straßen? Wo sind die Küchen lokalisiert? An der Vorderseite der Häuser oder an der Rückseite der Häuser? Wir haben uns alle möglichen Elemente angeschaut, um zu sehen, finden wir etwas, das korreliert mit den Einbrüchen, die registriert wurden. Und da haben wir zum Beispiel festgestellt, dass in der Tat die Architektur eine Rolle spielt. Wenn Küchen an der Vorderseite der Häuser lokalisiert sind, dann sitzen die Bewohner abends auf der anderen Seite des Hauses im Wohnzimmer und hören nicht, was auf der Straße passiert. Und in der Tat haben wir in diesen Bezirken mehrere Autoeinbrüche und mehrere Wohnungseinbrüche gesehen. Das ist ein praktisches Beispiel. Wir haben aber auch Zusammenarbeit mit Firmen, die echt nichts mit unserer direkten Forschungsfrage zu tun haben, aber für die Studentinnen wirklich eine ganz tolle Learning Opportunity anbieten.
Sie haben jetzt schon ein paar Mal den Begriff der Datafizierung erwähnt. Können Sie hierzu nochmal eine Definition geben?
Unter Datafizierung verstehen wir eigentlich die systematische Übersetzung von sozialen Interaktionen und allen möglichen Transaktionen im täglichen Leben in tabulated information, in maschinenlesbare Information.
Wir haben uns gerade über die Utrecht Data School unterhalten. Ich würde gerne nochmal ein anderes Thema ansprechen, und zwar das der Data Literacy. Dazu meine Frage ist, wieso ist es Ihrer Meinung nach wichtig, Data Literacy im Bildungskontext zu etablieren? Und welche Rahmenbedingungen bzw. Infrastrukturen müssten dafür an Universitäten geschaffen werden?
Ich finde Data Literacy unglaublich wichtig, weil wir immer mehr konfrontiert sind mit Dashboards, Infographics, Statistiken und Computersimulationen. Jetzt weiß nicht jeder, was eigentlich für Modelle dahinter stehen. Ich verwende gerne das Beispiel von einem Lebensqualitätsindex, den wir in den Niederlanden verwenden. Dieser Lebensqualitätsindex gibt für jede Postleitzahl einen Wert an, der die Lebensqualität in diesem Bereich, in diesem Bezirk beschreibt. Und mein Bezirk in Rotterdam, in dem ich 5 Jahre mit viel Vergnügen gewohnt habe, der kriegt da einen unvollständig, der ist nicht gut, einen schlechten Wert wird dem zugewiesen. Und dann schaut man sich an, zum Glück ist das ein öffentlicher Algorithmus, was für Modelle dahinter stehen. Und dann stellt man fest, dass nicht nur die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, die Möglichkeit von Schulen, Kindergärten, Spielplätzen oder auch Supermärkten mitberechnet wird, sondern eben auch der Migrationshintergrund der Bewohner. Das wird mitgerechnet und ist eine Annahme, die in diesem Modell steckt, dass nämlich je mehr nicht westliche Migranten in einem Bezirk wohnen, desto niedriger ist die Lebensqualität. Das ist die Annahme, die in diesem Algorithmus steckt. Und wenn man dann schon weiß, dass die Definition in den Niederlanden von westlichen und nicht westlichen Migranten wirklich arbiträr ist und nicht geografisch bestimmt ist, dann kann man da schon kritische Fragen stellen. Darüber hinaus könnte man sich noch fragen, entspricht diese Annahme überhaupt der empirischen Realität derjenigen, die in diesen Nachbarschaften wohnen? Also ich habe damit sehr viel Vergnügen gewohnt, ich fand das prima, ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass das in irgendeiner Form einen Nachteil für mich haben könnte oder für andere Bewohner. Wie dem auch sei, nicht jedem ist bewusst, dass diese Modelle und diese Annahmen hinter einer solchen Datenvisualisierung oder einer Statistik stehen. Wenn wir also über Data Literacy sprechen, dann meinen wir damit die Fähigkeit, genau diese kritischen Fragen an ein Dashboard, an eine Infographic oder eine Statistik zu stellen und zu fragen, inwiefern sind die Daten, die hier verwendet wurden, repräsentativ? Welche Annahmen finden wir in den Modellen, die verwendet wurden, um diese Datenanalyse auszuführen? Mit welcher Zielsetzung wurden die Daten überhaupt gesammelt und ausgewertet? Und das sind Fähigkeiten, die wir jetzt eigentlich inzwischen nicht nur bei Leuten erwarten müssen, die täglich mit Daten zu tun haben, sondern eigentlich auch bei Menschen, die zum Beispiel auf einer Intensivstation arbeiten und einen Algorithmus verwenden, der etwas sagt über die Chance, dass jemand wieder auf der Intensivstation landet. Auch diese Leute müssten sich damit beschäftigen, welche Annahmen sind in dem Algorithmus? Inwiefern steuert die Visualisierung meine eigene Interpretation des Algorithmus und so weiter?
Wieso ist es Ihrer Meinung nach wichtig, Data Literacy im Bildungskontext zu etablieren?
Naja, ich denke, dass wir viel früher auch in den geisteswissenschaftlichen Fächern damit beginnen sollten, quantitative Methoden zu unterrichten und ein Verständnis für Statistik, ein Verständnis für Datensets. Es gibt da noch eine sehr dogmatische Trennung zwischen qualitativen und quantitativen Methoden. Und wir sehen zum Beispiel in unserer eigenen Forschung in der Utrecht Data School, dass wir immer diese Methoden verbinden. Also bei uns gibt es nicht rein quantitative oder rein qualitative Projekte, sondern eigentlich immer Mixed-Methods-Projekte.
Im Curriculum der Utrecht Data School ist vorgesehen, dass Studierende während ihres Studiums Datenkompetenzen erlangen, indem sie sich sowohl theoretisch als auch praktisch mit digitalen Methoden und Datenanalyse auseinandersetzen. Abseits der Lehrpläne sind Universitäten auch selbst von der Digitalisierung betroffen. Inwiefern bildet sich also Data Literacy in den Verwaltungsstrukturen der Utrecht Data School selbst ab und wo gibt es noch Hürden?
Ja, zum einen sehen wir, dass es bei den Studenten eine große Nachfrage gibt, um mehr zu lernen über, was wir die Datenpraxen nennen. Wie geht man mit Daten um? Wie kann man Daten sammeln? Wie kann man sie analysieren und auswerten? Und wir haben einen großen Bedarf an Mitarbeiterinnen, die diese Fähigkeiten unterrichten können, die adäquat Diplomarbeiten in dem Bereich betreuen können und auch Forschungsprojekte unterstützen können. Also gerade auf der Seite des Personals gibt es hier einen Nachholbedarf. Wir brauchen andere Mitarbeiter oder müssen unsere Mitarbeiterinnen umschulen oder sie müssen etwas dazulernen. Ich würde sagen, das ist das, was uns am meisten betrifft. Es muss auch implementiert werden in die Lehrpläne. Also ich denke gerade von den Medienwissenschaften aus, meiner eigenen Disziplin, wo ich herkomme. Man kann natürlich auch Fernseh- und Filmwissenschaften jetzt einer Perspektive aus datenwissenschaftlichen Methoden erforschen. Ich denke, dass da noch viel zu wenig passiert, um diese Möglichkeiten zu nutzen. Und das hat eben auch damit zu tun, dass die Kompetenzen noch nicht so verbreitet sind. Das andere, was mir auffällt, ist, dass der Markt enorm vorprescht. Also ich sehe eine große Nachfrage von den verschiedenen Marktsektoren, die sagen, wir brauchen junge Leute, die sich mit Daten auskennen. Wir wollen mehr Forschungsprojekte, die unter die hippen Labels wie Artificial Intelligence oder Big Data fallen. Und sehe, dass die Universitätsstrukturen doch herausgefordert sind, um das möglich zu machen. Also es ist schwierig, um Forschungsgruppen aufzubauen, die diese Kompetenzen haben. Es ist schwierig, um neue Lehrprogramme zu entwickeln, um Studierende in dem Bereich auszubilden.
Und welche sinnvollen Maßnahmen könnte man an Universitäten einführen?
Na, ich plädiere immer für einen gesunden Pragmatismus und würde sagen, ja, wir setzen uns alle hin und lernen gemeinsam, wie wir unsere Forschungsagenten verändern können. Und ich sehe das ja als eine Chance. Ich denke ja, dass die Nutzung dieser Daten eigentlich viel mehr Forschungsmaterial, viel mehr Einsicht gibt in die empirische Realität, die wir erforschen wollen und konzeptionell begreifen wollen. Darüber hinaus, wenn wir mit diesen Marktsektoren zusammenarbeiten, bekommen wir nicht nur Einsicht in den gesellschaftlichen Wandel, wie er sich außerhalb des Elfenbeinturms vollzieht, sondern auch noch die Möglichkeit zu intervenieren und relevant zu sein, gesellschaftlich relevant zu sein, was für Geisteswissenschaftler ja im Moment eher eine Herausforderung ist. Vor allem, da wir uns in einem Rechtfertigungsdiskurs hinsichtlich der neoliberalen Sparmaßnahmen befinden.
Die Utrecht Data School wird über externe Organisationen wie NGOs, Organisationen der öffentlichen Verwaltung und Firmen Drittmittel finanziert. Darüber hinaus bekommen die Forschungsprojekte und Studierenden die Chance, mit den externen Organisationen zusammenzuarbeiten. In Ihrem Paper zur Utrecht Data School bezeichnen Sie dieses innovative Forschungsmodell als unternehmerische Forschung. Können Sie nochmal in eigenen Worten erklären, was unternehmerische Forschung ist und wie es dazu kam?
Sehr gerne. Also wir verstehen und unternehmerische Forschung verstehen wir, dass wir Dienste und Produkte entwickeln, die in dem Bereich, wo wir forschen, nachgefragt werden. das erlaubt es uns wirklich nicht nur als Wissenschaftler, sondern eben auch als Experten diese Bereiche zu penetrieren, wirklich eine intime Einsicht zu bekommen, wie Kommunen oder andere Organisationen reagieren auf diesen Prozess der Datafizierung und gleichzeitig auf diese Art unsere Forschung finanzieren zu lassen. Es geht also uns nicht darum, dass wir erst was erforschen, entwickeln und es dann drittverwerten auf einem kommerziellen Wege. Im Gegenteil, wir gucken uns einen Bereich erst an, schauen, was gibt es, was dort fehlt, was dort nachgefragt wird, das wir entwickeln könnten. Manchmal kommt das aus dem Forschungsprojekt selbst, wenn uns ein Partner bittet, ein Datenproblem zu lösen, fällt uns auf, was eigentlich die dahinterstehende Nachfrage ist. Um ein Beispiel zu nennen, wir haben gesehen, dass Datenethik ein Thema war, das an Relevanz bekommen hat und haben vor einigen Jahren, vor fast 5 Jahren damit begonnen, Produkte und Dienste in dem Bereich zu entwickeln. Darüber hinaus, warum kam es dazu? Na, wir waren super unerfolgreich mit unseren Forschungsanträgen und dachten, wir müssen eine andere Lösung finden. Und am Anfang war das ein bisschen eine Notwendigkeit, dass wir bei gesellschaftlichen Sektoren schauen, dass sie uns finanzieren können. Inzwischen sehen wir den Vorteil. Wir haben nämlich einen gegenseitigen Wissenstransfer, den wir auf die Art und Weise ermöglichen. Ich sehe also regelmäßig, wie sehr, sehr interessante Studentinnen sofort im Markt verschwinden, von diesen Unternehmen sofort angestellt werden und das Wissen eigentlich nicht mehr zurück in die Universität kommt. Auf der anderen Seite sehe ich auch, dass unsere Erkenntnisse wirklich sehr schwierig in diesen Bereichen landen können. Und durch die Zusammenarbeit in gemeinsamen Forschungsprojekten gelingt es uns, einen gegenseitigen Wissenstransfer herzustellen. Und damit ist auch noch ein anderer Punkt genannt, der für uns bei dieser unternehmerischen Forschung wichtig ist. Es ist keine Auftragsforschung. Wir definieren ein Forschungsprojekt mit einem externen Partner, der ein ähnliches Forschungsinteresse hat. Irgendwo überlappt das unser Interesse und das Interesse des externen Partners. Und wir schauen uns an, inwiefern passen wir zusammen, um das gemeinsam zu tun. Und das hat dann sehr viel zu tun mit unserem Verständnis von akademischer Freiheit und akademischer Integrität. Wir wollen natürlich unsere Forschung machen können, aber gleichzeitig haben wir auch den Anspruch, um mit einem gesellschaftlichen Partner was zu tun, was denen direkt hilft. Also dieser direkte Impact unserer geisteswissenschaftlichen Forschung ist für uns sehr relevant. Und ja, um mal einen neoliberalen Begriff zu verwenden, ist auch einer der Key Performance Indicators, die wir verwenden, um unsere eigene Forschung und unsere eigene Qualität zu evaluieren.
Ein Problem der sogenannten transformativen Wissenschaft ist, dass der Weg von der wissenschaftlichen Erkenntnis zur Anwendung in die Praxis teilweise sehr lange dauern kann. Könnte man also behaupten, dass das Modell der unternehmerischen Forschung den Wissenstransfer zwischen Forschungserkenntnissen und den verschiedenen gesellschaftlichen Sektoren beschleunigt?
Wir sehen das in einigen Dingen, können wir das sicher auch dezidiert nachweisen, dass was wir tun direkten Einfluss hat und direkte Veränderungen hervorruft und sich absolut manifestiert und dokumentierbar ist. Allerdings muss man berücksichtigen, dass Wissenstransfer ja nicht nur eine pragmatische Sache ist, wo Partei A sagt, das habe ich jetzt entwickelt, das ist richtig, und Partei B sagt, oh ja, stimmt, das werden wir sofort implementieren. Da gibt es ja ganz viele Partikularinteressen, die auch noch eine Rolle spielen. Organisatorische Probleme, also das ist ja eine Komplexität, die man nicht so eins zu eins abbilden oder gar lösen könnte. Wir arbeiten dann sehr oft als Berater hinsichtlich von datenethischen Problemen. Da haben wir auch ein eigenes Modell entwickelt, die Data Ethics Decision Aid. Und da können wir natürlich sehen, wenn externe Partner sagen, oh, wir haben jetzt gelernt, dass dieses Datenprojekt eigentlich ethisch nicht zu verantworten ist, wir werden das nicht ausführen. Oder dass Organisationen sagen, ja, wir ändern unsere Organisation und wir werden dieses Projekt anders gestalten. Was wir auch sehen, ist, dass organisatorische Prozesse sich verändern. Dass viele Kommunen sagen, oh ja, wir werden jetzt ab jetzt unseren Data Protection Officer direkt am Anfang einbeziehen, wenn wir Datenprojekte entwickeln. Oder dass eine Gemeinde sagt, wir werden jetzt gleich mal zusammen mit dem Gemeinderat beschließen, wie wir in Zukunft mit diesen Fragen umgehen wollen und werden dazu grundlegende Regeln aufstellen.
Sie haben es gerade eben schon angesprochen, den sogenannten Data Ethic Decision Aid, kurz DEDA genannt. DEDA ist eines der Produkte, das aus dem Utrecht Data School Projekt gewachsen ist. Können Sie noch mal genauer erklären, worum es in DIDA geht und an wen das Projekt gerichtet ist?
DIDA ist wirklich ein Beispiel, wie wir arbeiten. Das ist eigentlich ein Spin-off einer Zusammenarbeit mit der Gemeinde Utrecht. In der Gemeinde Utrecht war ein visionärer Manager, der sagte irgendwann: Mirko, weißt du, das mit diesen Daten und den Projekten, die wir machen, das hat auch eine ethische Dimension. Wir müssen da irgendwas machen. Und daraufhin haben wir eine Gruppe Ethikstudenten in die Gemeinde Utrecht geschickt und gesagt, ihr lauft jetzt mal eine Weile mit den Datenanalysten mit und mit jedem, der da mit Datenprojekten zu tun hat, und schreibt auf, wie gehen die mit diesen ethischen Fragen um. Also wir haben erst mal geschaut, was machen die Analysten mit solchen Herausforderungen und wie gehen die damit um. Und dann hat sich Schritt für Schritt das entwickelt, dass man da irgendwie eine Struktur entwickeln sollte. Und dieser Manager hat immer gesagt, na, also eine Ethikkommission, Das glaube ich nicht, dass das hier funktioniert. Jeder denkt, dass das was Politisches ist. Und wir wissen ja natürlich, Ethik ist ein bisschen ein Entschuldigungsdiskurs für einen fehlenden politischen Diskurs. Natürlich müsste man hier eine gesellschaftliche Deliberation auf politischer Ebene haben. Aber das hatte man nicht. Das heißt, wir haben die ganze Zeit in unserer Arbeit gesehen, wie Beamten, die kein Mandat hatten für politische Arbeit, Projekte entwickeln mussten, die eigentlich in ihrer Qualität gesellschaftsgestaltend waren und daher inhärent politische Projekte waren. Mit diesem Data Ethics Decision Aid oder dem ethischen Datenassistenten geben wir ihnen dann eine Möglichkeit, um selber die Werte ihrer eigenen Organisation explizit zu machen, da jede Gemeinde ja ein bisschen einen anderen Wertekanon hat, der sich ja auch im Gemeinderat repräsentiert, war es den Beamten möglich, hier einen Leitfaden zu entwickeln für jedes einzelne Projekt. Also es ist eine individuelle, wir nennen das Individual Case Deliberation, also eine individuelle Besprechung von jedem einzelnen Forschungsprojekt, nicht eine Checkliste, die für alles gilt, sodass man wirklich auch individuell per Projekt nachdenken kann, was wäre der Impact? Welche demografische Gruppe wäre hier vielleicht gefährdet, wenn wir das einsetzen? Inwiefern sind die Daten überhaupt repräsentativ? Wer liefert die Daten? Haben wir hier es zu tun mit einer Firma, irgendeiner dritten Partei, die kommerzielle Interessen hat? Also das Modell gibt diesen Beamten die Möglichkeit, all diese Fragen abzuwägen, bis hin zu den Verantwortlichkeitsfragen. Welcher Stadtrat muss eigentlich seinen Hut nehmen, wenn das Projekt schief geht? Welche Kommunikationsstrategie muss man entwickeln, um mit den Bürgerinnen zu kommunizieren und so weiter und so fort? Das war das, was wir schlussendlich abgeliefert haben bei der Gemeinde Utrecht. Und das wurde dann ein richtiges Produkt. Ein Produkt, das so funktioniert, das auch standalone als Produkt funktioniert, dass die Universität Utrecht das einfach auch als Lizenz anbietet an Consulting-Firmen. Für uns ist dieses Tool wichtig, weil wir damit partizipative Forschung betreiben können. Also für uns ist das eigentlich nur ein Mittel für partizipative Observation. So ein Workshop mit unserem ethischen Datenassistenten dauert 3 Stunden. Da sitzen verschiedene Repräsentanten einer Kommune am Tisch, vom Stadtrat über den Datenanalysten, der Statistikerin, der Projektmanagerin. Die verschiedensten Personen sitzen um den Tisch, die normalerweise nicht so zusammenarbeiten und müssen sich alle damit beschäftigen, können wir den Algorithmus erklären? Wenn ja, wer erklärt den Algorithmus? Wer hat überhaupt das Mandat dafür? Und wer baut diesen Algorithmus? Haben wir jemanden in der Organisation, der in der Lage ist, zu überprüfen, ob die Trainingsdaten, die verwendet wurden, ob die überhaupt akkurat sind? Oder ob da eine Bias drin zu finden ist und so weiter und so fort. Also all diese Komplexitäten, die werden nicht nur besprochen, sondern eben auch dokumentiert. Und das ist das, was wir die Stärke daran finden. Es gibt ja ganz viele Manifeste und Guidelines für ethische AI- und Datenprojekte. Was die da macht, unser ethischer Datenassistent, ist die Möglichkeit für einen deliberativen Prozess zu bauen, einen dialogischen Prozess, wo eben auch Leute sprechen können, die normalerweise nicht gehört werden in solchen Projekten, weil sie vielleicht nicht die selbstbewusste Projektmanagerin sind, sondern eben ein eher stiller und schüchterner Statistiker vielleicht, um ein paar Vorurteile kurz mal zu bedienen. Auf jeden Fall, wir wollten, dass jeder reden kann, jeder reden muss, der dabei betroffen ist. Und gleichzeitig, dass es dokumentiert wird, dass also jede Designentscheidung transparent dokumentiert wird, sodass eine kritische Öffentlichkeit, der Gemeinderat, Journalisten, besorgte Bürger sagen können, okay, wir haben jetzt dieses Datenprojekt, können wir sehen, wie die Entscheidungsfindung war.
Funktioniert die da auch für Unternehmen?
Funktioniert auch für Unternehmen, aber da gibt es dann eine Sache, die wirklich anders ist. Und das war für uns aus Forschungsperspektive super interessant zu sehen. Die meisten Gemeinden, die meisten Kommunen und sowieso die meisten Beamten, denen wir begegnet sind, die haben eigentlich einen sehr stabilen Wertekanon. Also die sind sich dessen bewusst, ihre Aufgabe, auch der Code of Conduct ist bewusst. Die haben ja auch alle einen Eid abgelegt. Das ist sehr explizit. Wenn wir dann zu einer Firma kommen, ist das eher implizit. Ich meine, der zentrale Wert ist natürlich, dass man Umsatz generiert und Gewinn maximiert. Und die Werte sind selten sehr explizit gemacht. Das heißt, das ist, dass wir bei Unternehmen mehr Zeit am Anfang einräumen müssen, um ihnen zu helfen, ihre eigenen Werte explizit zu machen und dann die Daten- und Digitalisierungsprojekte an diesen Werten auch zu benchmarken.
Und wie kompetent sind die Partnerunternehmen selbst im Umgang mit Daten?
Also wir sitzen da, was Daten angeht, sehr oft mit sehr kompetenten Leuten am Tisch natürlich. Also gerade bei den Kommunen sind das ja meistens die Leute, die selber die Daten- und Digitalisierungsprojekte entweder implementieren oder auch selber bauen, aktiv bauen. Das heißt, da ist dann auf jeden Fall einer der Hausdatenwissenschaftler am Tisch. Und bei den Unternehmen ist das auch so. Was schwieriger ist, ist das technokratische Weltbild zu adressieren. Und das kommt dann meistens von der Management-Ebene. Und da sind diese Workshops eben auch sehr hilfreich. Darum wollen wir auch immer, dass Top-Management mit bei diesen Assessments mitarbeitet. Denn die denken zu oft, oh, diese Datensache, das ist etwas für unsere Datenspezialisten. Das ist eigentlich ein technisches Problem. Aber es ist wirklich ein strategisches Problem. Es ist eine gesellschaftliche Herausforderung. Darum sind die Werte bei uns auch so wichtig hier. Es hat mehr mit den Werten zu tun als mit der Datenanalyse selber.
Bevor wir ans Ende der heutigen Podcast-Folge kommen, gibt es noch etwas, was Sie hinzufügen wollen?
Ja, ich denke, dass was vielleicht noch interessant wäre, um zuzufügen, ist, dass ich denke, dass Geisteswissenschaften, die sich ja in zunehmendem Maße mit der diskursiven Dimension der Datafizierung auseinandersetzen, wirklich strukturell mit den gesellschaftlichen Sektoren auseinandersetzen sollten. Also nicht nur in den Universitäten datenethische Modelle entwickeln oder Guidelines oder Manifestos, wie man ethisch arbeitet, sondern wirklich direkt in den gesellschaftlichen Sektoren arbeitet, um zu sehen, was ist erstens die professionelle Integrität derjenigen, die bereits mit den Daten arbeiten, zweitens, wie sehen diese Datenprojekte in den verschiedenen Bereichen überhaupt aus und was sind die Ziele, die wir als Geisteswissenschaftler hier entwickeln wollen? Auf der einen Seite haben wir ein legitimes Forschungsinteresse, nicht ein konzeptionelles Verständnis der digitalen Gesellschaft zu entwickeln. Und gleichzeitig haben wir auch einen gesellschaftsgestalterischen Anspruch. Und manifestiert sich dieser Anspruch jetzt nur aus dem Kommentar, den wir von der Seite, von der Tribüne aus geben? Oder könnten wir unsere Fähigkeiten, die wir ja derzeit entwickeln, gerade weil wir mehr verstehen inzwischen von Datenanalyse und digitalen Methoden, können wir diese Fähigkeiten nicht viel besser einsetzen, indem wir direkt in diesen Sektoren arbeiten und bessere Möglichkeiten für die Intervention suchen?
Der Prozess der Datafizierung betrifft uns alle. Die Utrecht Data School ist ein Paradebeispiel dafür, wie die geisteswissenschaftliche Forschung nicht nur einen wichtigen Beitrag zu digitalen Methoden und Datenanalyse leisten kann, sondern auch praxisnah an der gesellschaftlichen Realität operieren kann. Zudem zeigt die Utrecht Data School, welche entscheidende Rolle die Forschung für datenbasierte Entscheidungsprozesse in den verschiedenen gesellschaftlichen Sektoren einnimmt. An dieser Stelle vielen Dank an Dr. Schäfer für das aufschlussreiche und interessante Interview. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Hypercube. Der Hypercube ist ein neues Workshop-Tool, entstanden im Querschnittsbereich Nachhaltigkeit und Digitalisierung des Weizenbaum-Instituts. Der Hypercube ist ein Framework zur Unterstützung, Visualisierung und Ergebnissicherung von interdisziplinären Workshops. Dafür sprechen wir mit Dr. Stefan Ulrich, Forschungsgruppenleiter der Forschungsgruppe 6 mit Forschungsschwerpunkt in Verantwortung und das Internet der Dinge des Weizenbaum-Instituts. Wir freuen uns, wenn ihr auch in die nächste Folge einschaltet. Das war's aus der Forschungsgruppe 5 des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann teilt ihn gerne mit euren Kolleginnen und Freundinnen. Mehr zum Thema und weiterführende Literatur findet ihr auf der Webseite zur Podcast-Folge. Mein Name ist Anna Burgueño. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss.